Gott schweigt. Wenn Gott schweigt, ist das vielleicht eines der ernüchterndsten Dinge, die wir als Christen erleben können. Dieses Jahr haben wir ganz viel über Gebet geredet. Wir haben uns wundervolle Versprechen Gottes zum Gebet angehört. Wir haben uns angeschaut, was Gott sagt. Wir haben zum Beispiel solche Verse gehört wie: Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Oder auch: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Die Bibel beschreibt uns unzählige, wunderbare Versprechen Gottes zum Gebet. Versprechen Gottes, auf die wir unseren Glauben, unser Gebet, wie auf einem festen Fundament gründen können. Aber doch bleibt die Frage: Was ist, wenn Gott mein Gebet nicht erhört? Ich bete vielleicht Woche für Woche, Monat für Monat und alles, was zurückkommt, ist Schweigen. Wenn Gott schweigt, dann fühlt sich das manchmal so an, wie wir im Buch der Klagelieder in Kapitel 3, Vers 44 lesen. Da heißt es: Du hast dich mit einer Wolke umhüllt, kein Gebet kam mehr hindurch. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du betest und nichts passiert. Du betest und du hast den Eindruck, dass Gott sich wie in einer Wolke versteckt und einfach nicht reagiert. Mir ist es wichtig, in diesem Freude an Gott, ja, wo wir so viel über die Freude an Gott sprechen und nachdenken, auch darüber nachzudenken: Was ist denn, wenn Gott nicht antwortet? Was ist denn, wenn Gott schweigt? Wie gehen wir damit um, wenn sich die Versprechen Gottes scheinbar in Luft auflösen und Gott nicht reagiert? Vor vielen Jahren, ich war damals ungefähr 20, brachten mich so eine christliche Oberflächlichkeit und mangelnde Freude im Glauben an den Punkt, dass ich an Gott gezweifelt habe. Und ich weiß noch genau, wie ich an einem Tag, es war ein schöner Sonntag, spazieren gegangen bin, um mit Gott ins Gespräch zu kommen, um genau dieses Thema mit ihm durchzusprechen. Und an diesem Sonntag stellte ich Gott ein Ultimatum. Das ist immer eine gute Idee. Ich war voller Überzeugung, dass das eine gute Idee ist. Und ich habe Gott gesagt: Ich möchte, dass du mir innerhalb einer Woche beweist, dass es dich gibt. Irgendwie, wie du das machst, ist mir ganz egal. Aber ich will am Ende der Woche wissen, dass es dich gibt. Sollte Gott sich also innerhalb dieser Woche nicht zeigen, so mein Plan, wollte ich aufhören zu glauben. Das war zu dem Zeitpunkt ein unglaublich guter und durchdachter Plan. Voller Glauben und Erwartung auf Gott startete ich in die neue Woche und war mir sicher, Gott wird irgendwas Grandioses machen. Montag, Dienstag, Mittwoch, und ich dachte mir: Alles gut, wir haben noch ein paar Tage, Gott wird bestimmt auf den letzten Drücker noch irgendwas machen. Donnerstag, Freitag vergingen, es kam der Samstag, es kam der Sonntag, ich wurde etwas nervös, der Sonntag ging, es war wieder Montag und nichts ist passiert. Wer so etwas Ähnliches schon mal erlebt hat, weiß, wie groß so eine Enttäuschung an Gott sein kann. Und vielleicht hast du etwas Ähnliches schon erlebt oder erlebst es gerade. Du betest für etwas ganz Wichtiges und nichts passiert. Und ich möchte heute in einem ersten Teil meiner Predigt, wollen wir uns gute biblische Gründe anschauen, die es nachvollziehbar machen, warum Gott Gebete nicht erhört. Das ist mir im Laufe dieses Jahres so bewusst geworden, dass es einige Bibelstellen gibt, die uns klare Gründe geben, warum Gott Gebet nicht erhört. Und in einem zweiten Teil soll es um diese schwere Realität gehen, wenn Gott trotzdem Gebete nicht erhört, auch wenn es keinen offensichtlichen Grund gibt. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Ich will Gott hier ganz ernst nehmen und mir diese Worte wirklich zu Herzen nehmen. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das sagt Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass Jesus hier keinen Blödsinn erzählt. sondern es genauso meint, wie er das sagt. Aber, jetzt kommt das Aber, Gott hat nie versprochen, dass Gott jedes Gebet von jedem Menschen, der unter irgendwelchen Umständen betet, aus irgendeinem Grund, zu irgendeiner Bitte Erhörung schenkt. Gott hat diese Versprechen eingeschränkt. Und es ist wichtig, dass wir das beachten, dass wir nicht am Ende an den Versprechen Gottes zweifeln und sagen, sie sind falsch und Gott hat nicht die Wahrheit gesprochen, auch wenn es vielleicht unsere persönliche Erfahrung so ist. In der Bibel finden wir gute und nachvollziehbare Einschränkungen, warum Gott Gebete nicht erfüllt. Und eins, bevor ich mit den Gründen anfange, ist mir ganz, ganz wichtig. Keiner dieser Gründe kann und darf als pauschale Antwort gelten. Diese Gründe werden teilweise als pauschale Antworten missbraucht, was eine meiner Meinung nach schlimme Irrlehre im christlichen Glauben ist. Beispielsweise die Irrlehre, wenn du nur fest genug glaubst, wird Gott alles tun, was du möchtest. Das ist eine Irrlehre. Denn wenn das Gebet dann am Ende nicht eintritt, dann haben wir das Leiden, dass Gott das Gebet nicht erhört, plus das Leid, dass Menschen uns sagen, unser Glaube ist nicht stark genug. Darum ist keiner der folgenden Gründe der ultimative Grund, den wir bei einer fehlenden Erfüllung eines Gebetes heranziehen können. Aber sie können uns persönlich einen Anhaltspunkt geben, warum Gott manche Gebete nicht erhört und andere schon. Und eine zweite Vorbemerkung, Gott kann natürlich trotzdem in seiner Gnade Gebete erhören, auch wenn wir vielleicht aus falschen Motiven beten. Gott erhört Gebet, weil er ein gnädiger und liebevoller Gott ist. Aber diese Versprechen, die haben Voraussetzungen. Und eine erste Voraussetzung, ein erstes Gebet, Gebetserfüllung finden wir im Einklang mit Gottes Willen. Und ich lese euch diesen wunderbaren Text vor, er steht in 1. Johannes 3, Vers 20. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlung. Das ist die Grundlage von Johannes, wenn er jetzt über Gebet spricht. Es geht also nicht darum, um irgendeinen spektakulären Glauben zu haben, um eine besondere Frömmigkeit, sondern um ein Leben, das mit Gott im friedvollen Einklang ist. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten, denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Ich bin davon überzeugt, dass es nichts gibt, was uns so sehr frei macht, wie wenn wir Vergebung erfahren. Vergebung von Gott. Wenn Gott uns die Last der Sünde abnimmt und das anklagende Gewissen in uns verstummt, dann dürfen wir wahren Frieden finden. Wenn wir erkennen, dass wir vor Gott schuldig sind und Gott uns diese Schuld wegnimmt. Wenn wir nicht mehr für uns, sondern für Gott leben, nicht für unsere kleine, begrenzte Welt, sondern für den ewigen Gott und König. Und dann können wir voll Zuversicht vor Gott kommen und dann ist diese Verheißung, dieses Versprechen Gottes für das Gebet da. Auf dieser Basis der Gnade und der Vergebung Gottes können wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Und ich finde es hier ganz spannend, dass Johannes uns an zwei Dinge erinnert. Auf der einen Seite sollen wir seinen Geboten folgen. Gott lieben, meinen Nächsten lieben. Aber auf der anderen Seite sagt er uns, dass wir das tun sollen, was ihm gefällt. Darüber nachzudenken, was sind die Dinge, die Gott Freude machen, weil es die besten Dinge sind, die wir im Leben tun können. Der Prophet Jesaja formuliert das sehr viel extremer in seinem 59. Kapitel seines prophetischen Buches. Da schreibt er zu dem Volk Israel: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht hört. Wenn Gott unsere Gebete nicht erfüllt, dann kann, und ich betone, kann, nicht muss, sondern kann es daran liegen, dass zwischen uns und Gott noch eine Mauer der Sünde steht. Dass es Dinge in unserem Leben gibt, die wir vor Gott nicht bereinigen und vielleicht auch nicht bereinigen wollen. Eine Mauer, die uns von Gott trennt. Eine Mauer nicht, die Gott aufgebaut hat, sondern die wir aufgebaut haben. Eine Mauer, auf dem ein Schild steht, bitte nicht überqueren. Und solange Sünde uns von Gott trennt, trennt sie uns auch von echtem Gebet. Ein zweites. Gebetserfüllung finden wir in der Vergebung. Und so eine zweite Voraussetzung finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 24. Da schreibt Markus die Worte von Jesus, darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr da steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. In dieser ersten Voraussetzung, in diesem ersten Grund haben wir das Versprechen Gottes, diese köstliche Vergebung gehört. Die Vergebung, die Gott uns zuspricht. Diese Vergebung ist aber nicht nur einseitig von Gott zu uns, sondern sie findet ihre Entsprechung in meinem Verhalten gegenüber anderen Menschen. Gegen Menschen, die an mir schuldig geworden sind. Und ich will Vergebung gar nicht als Gebot vermitteln. Du musst jetzt vergeben oder so. Das funktioniert sowieso nicht. Vielmehr denke ich, wenn ich an Vergebung denke, immer an die Biografie einer jungen Frau, die ich vor einiger Zeit gelesen habe. Sie wurde von ihrem Freund, von ihrem damaligen Freund, ausgenutzt, Dinge zu tun, die sie nicht wollte. Er hat sie dazu gebracht, in einem Stripclub zu arbeiten, nur damit er Geld hat, um sich neue Turnschuhe zu kaufen. Und diese Biografie hat mich in Bezug auf Vergebung sehr bewegt. Nach ihrer Bekehrung vergab sie ihrem Ex-Freund als erstes, weil sie Gott gehorsam sein wollte. Aber dann erkannte sie, dass sie selbst niemals frei sein würde, wenn sie nicht wirklich von Herzen vergibt. Und so hat sie ihrem Ex-Freund vergeben, obwohl es für ihn völlig egal war, ob sie ihm vergibt oder nicht. Er lebte glücklich weiter und es war ihm völlig egal, wie es ihr geht. Aber für sie war es wichtig. Erst konnte sie nicht vergeben, aber als Gottes Gnade in ihr Herz eingedrungen ist, konnte sie vergeben und hat echte Freiheit gefunden. Und dann hat sie gesagt, dass sie selbst die Gefangene in ihrem eigenen Zorn, die Gefangene in ihrem eigenen Hass war. Aber als sie vergeben hatte, fand sie tiefen Frieden und erlebte eine echte Befreiung. Und es ist zutiefst verständlich, wenn wir Menschen nicht vergeben können, die an uns schuldig geworden sind, die uns Dinge angetan haben, die schlimm sind. Aber wenn Gott uns auffordert zum Vergeben, dann ist es nicht in erster Linie um dem anderen willen, sondern um meinetwillen, dass ich aus dem Zorn herauskomme, aus dem Hass, aus der Wut und echten Frieden in Gott finde. Mir ist bewusst, dass nicht alle Beziehungen wieder gut werden, wenn wir vergeben. Aber darum geht es auch nicht. Es geht um Vergebung unabhängig davon, was der andere sagt oder tut. Eine Vergebung, die wir als erstes von Gott erleben. Ein drittes, Gebetserfüllung finden wir im Glauben. Nochmal der Anfang von Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Vielleicht erleben wir manchmal so wenig Gebetserfüllung, weil so wenig Glauben da ist. Glaube ich, dass Gott, dass Jesus Christus eine göttliche Autorität hat, alles zu tun, was er möchte? Glaube ich das? Oder glaube ich mit Einschränkungen? Glaube ich, dass diese Bibelverse zum Gebet wirklich zutreffen, auch wenn meine Erfahrung eine andere ist? Denn es mag ja gute Gründe geben, warum Gott mein Gebet nicht erhört, aber glaube ich Gott wirklich? Vertraue ich ihm wirklich? Und sehr deutlich wird Jakobus in Jakobus Kapitel 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. Also eine Verheißung Gottes, wenn es an Weisheit mangelt, dürfen wir sie erbitten und Gott wird sie uns geben. Aber er sagt weiter, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Es sind manche harten Bibelverse, die Gott uns sagt. Dass Gott uns Gründe gibt, warum Gebete nicht erhört werden. Und Glauben hat meines Erachtens ganz viel mit einer Entscheidung zu tun. Ich lese Gottes Wort in der Bibel und muss mich dann entscheiden, glaube ich dem, was ich lese, oder glaube ich dem nicht? Und wenn ich es nicht glaube, muss ich mich wieder entscheiden. Entweder ich tue das beiseite und glaube meinen Gefühlen und meinem Verstand, oder ich handle nach Gottes Wort, auch wenn meine Gefühle und mein Verstand mir etwas anderes sagen. Und letztlich ist das Glauben. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch mir zustimmen würden, Gottes Wort ist immer die beste Führung und Leitung, die wir im Leben haben können. Gottes Wort ist immer etwas, was uns im Leben führt und uns den besten Weg weist. Wir können uns auf Gott verlassen. Wir brauchen keinen großen, besonderen, spektakulären Glauben oder so, sondern einen Glauben, einen kleinen, stillen Glauben, der sagt, okay, Jesus, wenn du das sagst, dann glaube ich dir. Und ein letztes, Gebetserfüllung finden wir im Glauben. Es gibt noch mehr, was man als Voraussetzung oder als Gründe nennen kann, aber ich glaube, an der Stelle sind es mal 4 Gründe, die ich euch nennen werde, die uns helfen können zu verstehen, warum Gott manche Gebete nicht erhört. Johannes 16, Vers 24, da sagt Jesus in seiner großen Abschiedsrede, bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet nur, ihr werdet es bekommen. Und dann wird eure Freude vollkommen sein. Diesen Vers finde ich ganz bemerkenswert. Ein Grund, und es gibt noch mehr Gründe, warum Gott Gebete erhört, ist, dass seine Kinder sich freuen. Dass die Freude bei seinen Kindern groß wird. Vollkommen wird, nicht nur ein bisschen besser wird, sondern eine große Freude vollkommen wird. Und ich glaube und ich kenne es aus meinem Leben so, dass wir uns doch so oft mit so wenig zufrieden geben. Und das Wenige, mit dem wir uns zufrieden geben, ist oft auch nicht mal richtig gut. Gott verspricht uns dagegen echte, tiefe Freude, wenn unsere Gesellschaft uns Spaß verspricht. Ein Beispiel. Unsere Gesellschaft sagt dir beispielsweise, tu, was dir Spaß macht. Und hab Sex mit wem du willst. Hauptsache, euch geht es gut dabei. Gott sagt, tu es nicht. Sexualität gehört in die Ehe. Hier wird der Unterschied zwischen dem Spaß, den wir in dieser Welt erleben können, und der Freude an Gott meines Erachtens ganz, ganz deutlich. Die Gesellschaft sagt dir, hab sexuellen Spaß mit wem du willst. Was sie aber verschweigen und was am Ende dazugehört zu diesem großen Spaß, ist möglicherweise eine ungewollte Schwangerschaft, sind Geschlechtskrankheiten, sind kaputte Beziehungen, sind zerbrochene Ehen, sind so viele Dinge, so viel Leid, die zu diesem Spaß in der Welt dazugehören. Auch wenn es nicht immer die gleichen Folgen hat und sehr unterschiedlich sein können, aber es ist, der Spaß dieser Welt hat oft sehr negative Auswirkungen. Ganz anders die Freude an Gott, die uns manches verwehrt, was wir uns wünschen. Und es ist manchmal hart, wenn Gott sagt Nein, aber am Ende uns doch tiefen Frieden und Bewahrung verheißt mit einem reinen Gewissen. Und es ist eines der schönsten Dinge, die wir haben können, ein reines Gewissen, das uns nicht anklagt. Und diesen Unterschied finden wir auch im Gebet. Und im 4. Kapitel des Jakobusbriefes, ab Vers 1, da sagt Jakobus, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft und bekommt doch nichts. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Gebete können von Gott gemieden werden, wenn sie nicht in seinem Sinne sind und uns am Ende zum Schaden werden. Gebete, die vielleicht auf den ersten Blick ganz toll klingen, aber doch am Ende zu unserem Schaden werden, weil wir einen Gott haben, der mehr Durchblick hat als wir. Im Gebet gehört das Vertrauen dazu, dass Gott einen viel größeren Überblick hat, als wir das können, dass er hinter die Kulissen schaut. Auch hinter die Kulissen der Folgen, wenn wir beten. Und ich muss euch sagen, dass ich ehrlich Gott dankbar bin, dass er in meinem Leben nicht alles erhört hat, was ich ihn gebeten habe. Es wäre manches in meinem Leben schlechter gelaufen, wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte. Und so komme ich zu einem kurzen Zwischenfazit. Es gibt noch andere Gründe in der Bibel, aber diese vier sind, glaube ich, sehr zentral, wenn es darum geht, warum erhört Gott manche Gebete nicht. Wir finden gute und nachvollziehbare Gründe, wenn die Versprechen des Gebetes scheinbar nicht wahr sind. Und ich finde es von Gott wundervoll geführt, dass wir heute das Abendmahl haben. Darum will ich an dieser Stelle noch gar nicht so viel dazu sagen, wie wir mit diesen Sachen umgehen sollen, sondern nachher ins Abendmahl überleiten wollen, weil das Abendmahl der Ort ist, wo wir in einer wunderbaren Art und Weise diese Gründe überwinden können, die uns von Gott trennen. Und der zweite Teil, den ich heute mit euch andenken möchte, ist das Schweigen Gottes. Ich finde es ein enorm herausforderndes Thema, wenn Gott schweigt, weil wir es hier mit einer Realität zu tun haben, die viele Emotionen mit sich bringt und die sich unserer Kontrolle entzieht. Und ich denke, wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde und euch fragen würde, könnten viele von Gebeten berichten, die Gott nicht erfüllt hat. Von Gebeten, wo Gott geschwiegen hat. Manche dieser Gebete sind vielleicht nach Jahren doch noch erhört worden, aber zumindest in der Situation fühlte es sich so an, dass Gott schweigt, dass Gott nicht antwortet. Und sich so anfühlt, als würde Gott es niemals erhören. Und unzählige Gebete werden tatsächlich auch nie erfüllt. Und mir persönlich ist es zu wenig, dann einfach nur zu sagen, Gott hört alle Gebete, aber er hört nicht alle Gebete. Das mag vielleicht in manchen Situationen ausreichen, aber es ist mir zu wenig. Und wenn ich jetzt durch die Reihen gehen würde, dann bin ich mir sicher, dass der eine vielleicht von schweren Schmerzen spricht, die nicht besser werden. Von dem Verlust eines geliebten Menschen. Wir haben heute den Ewigkeitssonntag, wo wir uns daran erinnern, dass Menschen von uns gegangen sind, wo Verlust da ist, wo Not da ist. Vielleicht betet ein anderer so oft dafür, dass seine Kinder zum Glauben kommen. Aber Jahr für Jahr passiert nichts. Vielleicht bekennt jemand, dass er jahrelang schon betet, um von einer Sucht oder von einer Sünde frei zu werden. Aber es ist hoffnungslos. Ein anderer berichtet vielleicht von Selbstzweifeln, von Depressionen, die nicht besser werden. Oder jemand sagt, dass er einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ich brauche eine Antwort von Gott. Aber Gott schweigt. Unerfüllte Gebete. Der Apostel Paulus beschreibt im zweiten Brief an die Korinther auch so ein unerfülltes Gebet. Er schreibt in 2. Korinther Kapitel 12 ab Vers 7. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bliebe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht, der Satans Engel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Die Bibel berichtet uns nicht, um was es sich hier handelt. Und ich glaube, es ist gut, dass wir nicht wissen, was dieses Leiden von Paulus ist, damit wir uns in unserer Situation, in unserem Leiden damit identifizieren können. Er spricht davon, dass sein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Es scheint irgendetwas zu sein, was für ihn mit Qualen und großen Einschränkungen zu tun hat. Schlimmer, er weiß, dass dieser Stachel keine physische Ursache hat, sondern von einem Engel des Satans verursacht wurde. Und Paulus hat klar und deutlich dafür gebetet, und Gott hat sein Gebet nicht erhört. Und ich bin mir sehr sicher, dass Paulus das voller Glauben gebetet hat, voller Vertrauen. Aber Gott hat gesagt nein. Und Gott sagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in deiner Schwachheit zur vollen Auswirkung. Sicherlich nicht die Antwort, die Paulus erwartet hätte. Aber eine Antwort, die von einem Gott kommt, der selbst seine Herrlichkeit im Himmel aufgegeben hat, um blutig und geschlagen am Kreuz für Menschen zu sterben. Einem Gott, der an Händen und Füßen durchbohrt wurde und unter extremen Schmerzen litt. Diese Gnade, die am blutigen Kreuz ihren Höhepunkt gefunden hat, reicht aus. Darum feiern wir gleich das Abendmahl, um uns genau an das zu erinnern, was Gott getan hat, als er von seinen Feinden durchbohrt wurde. Hiob im Alten Testament beschreibt eine andere Erfahrung mit Gott in seinem Leiden. Die ersten beiden Kapitel im Buch Hiob beschreiben, wie es zu diesem Leiden von Hiob kam. Dann kommen 35 Kapitel, in denen Hiob an Gott und an seinen Freunden verzweifelt. Und dann am Ende dieses Buches donnert Gott ihn kapitelweise aus einem Gewittersturm an und offenbart ihm seine Größe und Herrlichkeit. Alles andere als seelsorgerlich, zumal Hiob von Gott niemals eine Antwort erhalten hat, warum er leiden muss. Aber in dieser Begegnung mit Gott in dem Gewittersturm erfährt er, wer Gott ist. Er findet Frieden in diesem unendlich großen Gott und er kommt zu dem Punkt, dass er sein Menschsein akzeptiert und das Gottsein seines Gottes. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, sagt Gott in Hosea 11, Vers 9. Auch wenn wir Gott mit menschlichen Eigenschaften beschreiben, so sind unsere Beschreibungen immer nur ein kleiner Abklatsch von dem, wer Gott wirklich ist. Wir stellen uns Gott oft so menschlich vor. Aber wenn wir in die Bibel schauen, in die Geschichten Gottes mit seinem Volk, mit Menschen, dann sehen wir einen Gott, der so viel größer und mächtiger ist. Mose, der große Mann Gottes, sein sehnlichster Wunsch ist es, Gott zu begegnen, seine Herrlichkeit zu sehen, Gottes Herrlichkeit persönlich zu begegnen. Und Gott spricht zu ihm in 2. Mose 33, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Meine Vorstellung von Gott ist oft so klein. Leiden und Verlust sind eine Realität in dieser Welt. In wenigen Wochen feiern wir Weihnachten. Als Jesus auf die Welt kam, jubelten nur wenige Menschen. Seine Eltern freuten sich, die Hirten auf dem Feld freuten sich, die Sterndeuter, die aus dem Osten extra zur Geburt von Jesus kamen, die freuten sich und jubelten, dass der König der Könige geboren ist. Die Priester und Schriftgelehrten ließen ihn einfach links liegen. König Herodes tobte vor Wut. Das ganze Volk in Jerusalem erschrak vor dem Toben des Königs. Aber schlimmer. Die meisten in der Umgebung von Bethlehem schrien ihren Schmerz und ihre Trauer heraus. Als Jesus auf diese Welt kam, begann ein Drama. Da brach sich der ganze Schmerz seinen Weg. Einige Zeit, nachdem Jesus geboren war, tötete Herodes alle Kinder im Alter von 2 Jahren und darunter. Jesus kam nicht in eine heile Welt. Jesus kam in eine unendlich kaputte und kranke Welt. Der christliche Glaube, wie ihn die Bibel lehrt, nimmt diese kaputte Welt, dieses Leiden, diese Schmerzen sehr, sehr ernst. Die Bibel spricht nicht davon, dass das Leid jetzt halt einfach dein Schicksal ist, sei bitte ruhig. Sie spricht nicht davon, dass Gott ein tyrannischer Gott ist, der sich am Leiden ergötzt. Sie spricht auch nicht davon, dass wir emotional das Leiden durch Glauben überwinden müssen, damit alles gut wird. Gott nimmt dich ernst. In einer Bekehrungsgeschichte fand ich folgende Sätze. Unser Glaube hat in sich das Wissen um den ganzen Dreck der Welt. Er hat einen Schrecken, so wie diese Welt. Und erst dann kommt die frohe Botschaft. Vorher gibt es keinen Grund, dumm grinsend auf der Kanzel zu stehen und die Menschen, die echte Not haben, deren Ehen gerade kaputt gehen, deren Kinder krank werden, deren Geschwister sterben und Eltern dement werden, deren Herzen gebrochen werden, deren Stolz verletzt wird, mit einem weichen, gemütlichen Gesäusel und Sozialkitsch einzulullen. Gott ist schrecklich, Gott brüllt, Gott schweigt, Gott scheint abwesend und Gott liebt in einer Radikalität, vor der man sich fürchten kann. Und dann schreibt sie unsere Erlösung, die Verstrickung zwischen Mensch und Gott, unsere Schuldgeschichte, die Entfernung zu ihm, all das ist wahrscheinlich schlimmer, komplizierter und ernster, als wir glauben. Darum kam Jesus auf die Welt, um das Problem an der Wurzel durch allen Schmerz hindurch herauszureißen. Gottes Gnade geht tiefer, als ein bisschen an der Oberfläche heile, heile zu sagen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich verstehe Gott nicht. Ich verstehe nicht, warum er manche Gebete nicht erhört. Ich verstehe nicht, warum Menschen sterben müssen, für die man gerade noch um Heilung gebetet hat. Ich verstehe nicht, warum manche durch schwerste Krankheiten gehen müssen, ohne Aussicht auf Besserung. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, sagt Gott in Hosea 11. Der Prediger Timothy Keller schreibt, die Bibel ist erschreckend nüchtern, wenn es darum geht, dass diese Welt voller Elend ist. Dennoch bietet sie nicht nur ein geistliches Leben nach dem Tod, sondern auch Hoffnung auf eine erneuerte Schöpfung, die Auferstehung und eine materielle Welt, die von Verfall, Leid und Tod befreit ist. Keine andere Religion hat so etwas zu bieten. Weiter schreibt er, auf der einen Seite steht Gott in seiner absoluten Souveränität über dem Leid. Es entzieht sich nie seiner Kontrolle, es ist immer Teil seines Plans. Auf der anderen Seite ist Gott selbst in die Welt gekommen und hat tatsächlich mit uns gelitten. Keine andere Religion sagt, dass Gott sowohl ein souveräner als auch ein leidender Gott ist. Das ist die theologische Grundlage dafür, warum Christen dem Leid gegenüber so realistisch und auch gleichzeitig so hoffnungsvoll sein können. Gott ist absolut souverän. Er steht über der Schöpfung. Er ist der Herrscher des Universums. Er kann alles. Er weiß alles. Er überblickt alles. Und er schaut hinter die Kulissen in einer Art und Weise, die wir nie durchblicken werden. Aber gleichzeitig nimmt er das Leiden nicht nur metaphorisch auf sich, sondern indem er selbst aus all seiner Macht und Herrlichkeit auf diese Erde kommt, in das Elend, in den Schrecken dieser Welt und für uns stirbt. Jesus nimmt auf sich deinen Schmerz, deine Sünde, das, was dich fertig macht, das, was dein Herz zerbrechen lässt. Er nimmt es auf sich. Er nimmt es nicht immer weg, aber er nimmt es auf sich. Gott liebt dich mit einer Intensität, die bereit ist, für dich sein Leben zu opfern. Und wenn Gott schweigt, dann leben wir einen Gott, der so viel größer und wunderbarer ist, der so viel mehr überblickt und den wir einfach nicht verstehen, der kein Automat ist, sondern lebendig, der nicht von uns abhängig ist und wir ihm genau deswegen vertrauen können. Denn in allem, wo wir Gott nicht verstehen, ist er der liebevollste, treueste und gnädigste Gott, den es gibt. Ich möchte noch mit uns beten und dann hören wir uns sein Vortragslied an. Liebster Jesus, du kamst in diese Welt und es war ein Drama. Und wie oft ist unser Leben und das Leben von Menschen in unserer Umgebung ein Drama, wo Schrecken herrscht, wo Leid herrscht, wo Schmerz und Verlust herrschen. Aber du bist in diese Welt gekommen, um Frieden zu schaffen, Frieden mit dir. Du bist gekommen, um uns neue Hoffnung zu geben und uns im Stärken zu glauben. Du kamst in diese Welt, in das ganze Leiden, in das Leiden unseres Lebens, für uns zu sterben, damit wir Frieden in dir haben und neue Freude erleben dürfen. Ich danke dir, dass du der ewige und gute Gott bist. Amen.